auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es in den Iran. Denn dort spielt das Buch Der Traum von Tibet von Fariba Wafi. Übersetzt hat es Jutta Himmelreich, die auch hier mit mir in der kleinen Bibliothek in der Villa Orange in Frankfurt sitzt. Hallo Jutta.
Hallo Sonja.
Jutta Himmelreich ist Übersetzerin und Dolmetscherin und zwar für die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Persisch und wie auf ihrer Homepage so schön steht, Diplomatin im Dienste der Weltliteratur. Und außerdem mit uns hier am Tisch sitzt Anita Jafari. Sie war lange Jahre Geschäftsleiterin von Litprom und auch Mitglied in der Jury des Weltempfängers, der alle 3 Monate Literatur aus Lateinamerika, Asien, Afrika und der arabischen Welt empfiehlt. Hallo Anita.
Hallo Sonja.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir nun ins Gespräch einsteigen, stelle ich kurz die Autorin und ihren Roman vor. Fariba Wafi wurde 1963 in Tabriz in der Provinz Ostaserbaidschan im Nordwesten des Irans geboren und hat schon während ihrer Schulzeit angefangen zu schreiben. 1986 ist dann ihre erste Kurzgeschichtensammlung erschienen und für ihren 2002 erschienenen Debütroman erhielt sie den Hüseyin Golshiri und den Yalda-Preis und das sind 2 der wichtigsten Preise im Iran. Mittlerweile sind 5 Kurzgeschichtensammlungen und 7 Romane von ihr erschienen. Sie wurde in viele Sprachen übersetzt und hat noch weitere Preise erhalten, unter anderem auch 2017 den Literaturpreis. Und sie gilt als eine der beliebtesten und auflagenstärksten persischsprachigen Romanautorinnen im Iran. Wir werden heute vor allem sprechen über den Traum von Tibet. Das Buch ist 2018 beim Sujet Verlag in der Übersetzung von Jutta Himmelreich erschienen. Und darin geht es um die Krankenschwester Cholet, die wirklich schlimmen Liebeskummer hat und sich so ein bisschen in die Wohnung zu ihrer Schwester Shiva und deren Ehemann Javid flüchtet. Aber so viel wird gleich am Anfang klar, sie beobachtet da etwas, was ihre Wahrnehmung von deren Ehe erschüttert und im Folgenden entsteht dann eine Geschichte über ja, Freiheit, Selbstbestimmung und immer wieder auch die Frage, wie denn Liebe in dieser Gegenwart, in der Cholet lebt, eigentlich möglich ist. Und der Traum von Tibet stand auf der Sonderausgabe des Weltempfängers, die anlässlich der Proteste im Iran erschienen ist. Damals schrieb Gerrit Wustmann zu diesem Buch, wie lebt man miteinander, wie funktioniert dieses Du, mit dem Protagonistin Cholet die Untiefen des heimischen Alltags seziert und konstatierte, es sei ein eleganter Roman von einer gewichtigen Stimme der iranischen Gegenwartsliteratur. Anita, du hast damals diese Liste mitkuratiert. Was sagst du denn zu diesem Roman?
Ja, ich habe mich gefreut, dass dieses Buch empfohlen wurde, weil ich Fariba Wafi auch sehr, sehr mag. Nicht nur mit diesem Buch, sondern auch mit den weiteren, die bereits von ihr auf Deutsch übersetzt sind. Ich mag sie alle und finde es besonders, dass wir eben eine Stimme aus dem Iran direkt haben mit ihr. Wir kennen ja viel iranische Literatur, die eben von migrantischen Themen geprägt ist, also von Leuten, die weggegangen sind, dann ihre Migrantengeschichte geschrieben haben. Aber so mitten aus dem iranischen Leben einen Roman oder mehrere zu lesen, finde ich ganz besonders und vor allen Dingen so gute. Sie beschreibt ein Frauenleben leise. Es ist ein leises Buch. Also ich würde sie mal als eine leise Rebellin bezeichnen, wo zwischen den Zeilen ganz viel steckt, was man entdecken kann. Ich glaube, das kann man 3-mal lesen und entdeckt immer noch Dinge. Ich finde es auch fast ein bisschen frech, ohne dass es vordergründig rebellisch ist eben. Und das erklärt auch wahrscheinlich, warum sie so beliebt ist im Iran. Das muss man dazu sagen, sie ist nicht nur mit Preisen ausgezeichnet, sondern wird auch sehr gut verkauft. Also die Menschen mögen das, was sie schreiben. Und das alles finde ich ganz hochinteressant.
Und du, Jutta, was sagst du zu dem Roman?
Ja, ich kann Anita eigentlich nur beipflichten. Mir haben Faribas Bücher von Anfang an sehr gut gefallen, weil sie eben auf sehr leise Art sehr viel sagen und eigentlich sehr laut sind. Das erste Buch, das von ihr in deutscher Übersetzung erschienen ist, war Mein Vogel. So hieß es original. In der Übersetzung heißt es Der Kellervogel. Und auch da war schon klar, in welchem Thema Fariba Wafi sich eigentlich mit Vorliebe widmet, nämlich dem Thema der Freiheit der Frau oder der Sehnsucht der Frau nach Freiheit. Frauen versuchen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen Wege zu finden aus beschwerlichem Alltag. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Facetten Fariba diesem Thema abzugewinnen imstande ist.
Was ich noch ergänzen möchte, ist, was sich auch bei ihr so durchzieht, ist ein Thema Bleiben oder Gehen. Ich glaube, das betrifft im Moment sehr viele Iraner und das thematisiert sie auch eben auf diese nicht plakative, vordergründige Weise, sondern auch immer wieder dazwischen. Ja, und in dem Fall, bei dem Buch ist es eigentlich doch so, der Traum von Tibet, der beinhaltet das eigentlich ganz klar. Wer träumt schon von Tibet und warum? Das können wir vielleicht nur ein bisschen
beleuchten. Ich ganz interessant finde, Anita, dass du Bleiben oder Gehen erwähnst, denn genau das ist auch ein wichtiger Punkt in dem Kellervogel, weil es dort um eine Frau geht, die oft zu Hause bleibt, während ihr Mann auf Dienstreisen ist und davon träumt, eines Tages nach Baku ins Nachbarland auszuwandern, während sie sich zu Hause um die Kinder kümmern muss. Und sie sagt, glaube ich, an einer Stelle, dass ihr Mann oder sie selbst, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das Verb gehen auf ganz unterschiedliche Weise konjugiert hat schon. Insofern ist auch das Thema eigentlich eines, das in jedem ihrer Werke, ob es nun Kurzgeschichten oder Romane sind, immer wieder auftaucht. Und wenn man jetzt schon den Bogen zu ihrem Privatleben ein bisschen schlagen darf, dann hat sie für sich jetzt erstmal, nachdem sie 2 Stipendien in Berlin hatte und in Köln, für sich erstmal entschieden, dass sie hier bleibt, weil sie etwas Ruhe haben möchte, um in Ruhe arbeiten zu können. Denn im Iran ist es ja doch sehr anstrengend bisweilen und nun ist sie in Berlin und hat, glaube ich, ihren jüngsten Roman schon fast fertig. Das heißt, ich freue mich schon.
Ja, tatsächlich wollte ich jetzt auch als nächstes auf den Titel kommen, also auf diesen Traum von Tibet, weil der für mich so ein bisschen auch so eine Hoffnung ausdrückt nach einem, ich sag mal, unreglementierten Leben, so irgendwie ist es so die Andeutung eines Lebens im Exil alleine in dem Titel. Habt ihr den auch so gelesen?
Also Traum von Tibet ist in diesem Fall ja eher ein Traum, den man träumt, weil man aus Verzweiflung eigentlich weg muss. Sader in dem Roman, der Freund von Shiva und Javid, saß lange in Haft. Shiva und Javid übrigens auch, aber nur kurze Zeit. Und Sadegh merkt, dass er im Iran wohl keine Freude haben wird und träumt deswegen davon, anderswo nochmal neu anzufangen. Das ist kein Traum, den er hat aus positiven Beweggründen, sondern aus der Not heraus. Ja. Und warum es nun Tibet ist, weiß man nicht so recht, aber es ist zumindest... Tja, ich weiß nicht, ob ich verraten soll, was damit noch verbunden ist. Vielleicht eher nicht. Es ist zumindest eine Sache, die er ernst meint, denn Javid bietet ihm eigentlich an, bei ihm in dem Holzhandel einzusteigen, den Javid aufgemacht hat. Der läuft ganz gut und er sagt seinem Sadegh, jetzt komm, das läuft gut, steig doch mit ein. Und Sadegh hat eher das Gefühl, dass er in Iran unter Umständen vielleicht sogar nochmal in Schwierigkeiten kommen könnte oder nochmal ins Gefängnis kommen würde, seiner Überzeugung wegen, deswegen eben der Traum von Tibet. Aber für uns, ja, hier im deutschsprachigen Raum hat Tibet unter Umständen ganz andere Konnotationen als für jemanden, der einfach davon träumt, wegzugehen. Ja,
ja, ich glaube, keiner weiß so richtig, was Tibet eigentlich bedeutet oder wo das genau liegt. Also das ist eigentlich gar nicht so auf der realen Landkarte vielleicht verortet, sondern steht ja stellvertretend einfach nur weg. Und es ist eben auch ein Traum. Also ob er sich realisieren lässt, so einfach steht ja auch dahin. Ob man ihn vielleicht auch realisieren möchte, steht auch dahin tatsächlich. Also das bleibt so offen und das finde ich auch ganz bemerkenswert.
Ja, ich habe das auch mehr so als so ein, ja halt tatsächlich ein Traum, also kein reales Vorhaben von einem konkreten Ort verstanden. Es erregt ja auch sofort Kritik. Also Javid sagt ja gleich, wie kannst du denn von Tibet träumen? Von Kuba könntest du träumen, aber nicht von Tibet.
Genau. Wenn man den Hintergrund kennt, ja, für Kommunisten oder Sozialisten gilt natürlich Tibet nicht als ein Land der Begierde oder der Sehnsucht.
Nee, ich glaube, es ist eher ein weißer Fleck auf der Landkarte, also in dem man alles hineinprojizieren kann. So habe ich das so ein bisschen gelesen.
Ich glaube, er hat sich da schon auch Gedanken gemacht und er weiß, warum er dorthin gehen würde, wenn er denn ginge. Aber ich sag's nochmal, ich könnte ein oder zwei erklärende Worte noch sagen, die möchte ich nicht sagen. Wer den Roman noch nicht gelesen hat, kann gerne genauer hinschauen. Ich finde, das ist auch so eine Kunst, die Fariba sehr gut beherrscht. Details nicht alle auf einmal zu verraten, sondern von Kapitel zu Kapitel bestimmte Dinge aufzubauen oder in Rückblicken dann zu klären, was unter Umständen ungeklärt zu bleiben scheint. Diese Beziehungen dieser drei Leute zueinander, gegeneinander, für, wiedereinander, wie auch immer, sie verwebt das alles ganz geschickt und wie gesagt, ich zu Tibet sage ich jetzt eigentlich eher nichts mehr, weil ich kurz davor bin zu verraten, was da noch alles dran hängt.
Ja. Dann wenden wir uns doch einfach dem nächsten Aspekt zu. Das passt nämlich, finde ich, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar den Erzählstil von ihr in diesem Buch, den man also wirklich, der eng einfach zusammenhängt mit ihrem Schreibstil. Und ich, es ist ja so ein, so, also Cholet ist schon irgendwie die Erzählerin, aber sie wendet sich an ihre Schwester. Gleich im ersten Satz ist klar, hier gibt es ein Du, hier gibt es diese Schwester. Und durch dieses Du lese ich es natürlich auch, als würde sie mir diese Geschichte erzählen, weil ich mich dann doch irgendwie, ich weiß zwar, es ist ihre Schwester, aber ich fühle mich ja immer angesprochen. Und das ist so eine Beobachterperspektive, finde ich, sowohl von der Erzählerin, aber auch in die sie mich hineinversetzt. Und das fand ich unglaublich raffiniert.
Finde ich auch. Also genau, durch dieses Du, diese Erzählperspektive, begibt sie sich als eigentlich Ich-Erzählerin auf den Beobachtungsposten und schafft damit auch wieder gleichzeitig eine Distanz. Und das ist ziemlich, ja, es ist sehr raffiniert gemacht, ja. Und weil sie eben diesen Beobachtungsposten einnimmt, ist sie natürlich ganz feinfühlig und hellhörig, was so ihre Umgebung betrifft. Sie erzählt von sich, sie hat ja auch einen schweren Liebeskummer und begibt auch sich auf kleine Fluchten, über die wir vielleicht auch noch nachher sprechen, mit dem Stoiker, dem sogenannten Stoiker. Das ist ja auch eine ganz wichtige Figur. Aber sie wird auch ganz schön bissig, wie das so ist, wenn man distanziert Leute beobachtet, die einem vielleicht auch sogar am Herzen liegen, wie ihre Schwester, aber all die kleinen Risse sieht, die sie zum Beispiel in dieser eigentlich ganz normalen Ehe, Familie sieht und fragt sich unablässig, was sehe ich da eigentlich? Sind die so glücklich, wie sie tun? Und will ich das für mich auch? All diese Fragen stellt sie sich, indem sie einfach sich hinsetzt quasi und beobachtet und das äußert.
Sie hat diese Fähigkeit sehr perfektioniert. Durch alle ihre Werke zieht sich diese feinsinnige, dieses Hinschauen und Kombinieren. Und ich bin immer wieder neu erfreut darüber, dass das sich nicht erschöpft, sondern dass sie immer neu fantasievoll eben Möglichkeiten findet, alltägliche Dinge hervorzuheben, indem sie genau hinschaut. Sie hat auch einen ganz leisen Humor, der ist, finde ich, sehr überzeugend, ja, und kommt aus Richtungen, aus Ecken, aus denen man ihn überhaupt nicht vermutet. Und insofern finde ich es immer kurzweilig, wieder neue Werke von ihr zu lesen. Wobei mir heute beim nochmal Durchschauen eine Stelle besonders lustig vorkam. Javid hat einen Vater und eine Stiefmutter, die, also kurz zurück oder ausgeholt, sagen wir so, es geht ja auch immer um menschliche Beziehungen in ihren Werken. Fariba hat auch ein unerschöpfliches Reservoir an möglichen Beziehungen, unglücklichen, glücklichen, sehnsuchtsvollen, traurigen oder wie auch immer gescheiterten, erfolgreichen Existenzen, die sie beschreibt. Und es ist nicht nur so, dass Javed und seine Frau unter Umständen Eheschwierigkeiten haben, sondern sein Vater und die Stiefmutter sind auch unglücklich. Und die Stiefmutter ist auch unglücklich, weil sie eigentlich lieber mit jemand anderem zusammen wäre. Und sie schleicht sich dann immer mal aus dem Haus. Und wenn Javeds Vater dann sieht, dass Stiefmutter oder seine zweite Frau eben wieder nach Hause kommt, kriegt sie ordentlich geschimpft. Und dann sagt Fariba, dass wenn der Vater so harte Worte benutzt und so laut schimpft, er vergisst, dass sein Gebiss diesen harten Worten nicht gewachsen ist und ihm dann eben im Mund verrutscht. Ja, solche Dinge, finde ich, kommen immer wieder, finde ich, also sehr gelungen. Das ist auch, wenn man sich privat mit ihr unterhält, kommen da Sachen. Sie sagt zum Beispiel auch, Javed will der Shiva und der Schole immer wieder auch irgendwelche Lektionen erteilen und sagen, ihr müsst vernünftig sein und euer Leben ja mit Vernunft gestalten und so. Sparen, sagt er zum Beispiel, ist ganz sinnlos. Ja, das ist ein Trick, um arme Leute bei Laune zu halten. Und solche Sachen kommen dann einfach beiläufig. Darüber kann man eine Weile nachdenken. Das ist erstaunlich, wie unerschöpflich dieses Reservoir an Humor und Beziehungsfacetten, da sie eben zu immer neuen Geschichten und Romanen inspiriert.
Das Beiläufige ist auch das Bestechende eigentlich, was ich vorhin vielleicht gar nicht so richtig mit bissig gemeint habe, aber das ist so, und da ist so ein Scharfsinn.
Aber gerade in der Beiläufigkeit ist eben auch, ja, das, was du, kann man schon sagen, manches ist ja auch bissig. Das ist ja dann ihre Art zu sagen, ich will meine Freiheit haben und meine Ruhe haben und ich passe jetzt eben nicht in eure Erwartungsschemata oder wie auch immer. Ja, das
genau.
Kann ich schon, dem kann ich auch schon beipflichten.
Ja, ich finde, das passt auch perfekt so zu ihrem Schreibstil, weil das wirkt, vieles wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen schlicht. Aber wenn man dann ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass da eine ganze Menge los ist.
Das plätschert so dahin und man denkt, warum schreibt sie das jetzt eigentlich auf? Und nach ein paar Zeilen merkt man, aha, das hatte alles einen Grund und hat sich dann irgendwann zu einer Pointe hinbewegt, ja. Und
das meinte ich auch mit, man kann das dreimal lesen, das meine ich durchaus wörtlich, weil es gibt ja Bücher, die kann man wirklich nur einmal lesen und dann ist es auch gut. Und das ist so ein Buch, das kann man selbst innerhalb von kurzer Zeit nochmal lesen und macht immer wieder neue Entdeckungen. Das ist so reizvoll auch. Ja, und das zeigt eigentlich, dass das ein gutes Buch ist.
Und es ist ja eben nicht nur dieses Buch so, sondern es sind sogar auch ihre Kurzgeschichtensammlungen, zum Beispiel An den Regen, wenn ich das erwähnen darf.
Ja, gerne.
So interessant, weil jede Geschichte eine ganz andere Facette hat und auch in den traurigsten Situationen kommen irgendwelche humorvollen Sachen, die auch wir aus dem Alltag kennen, ja, wenn die Mutter total schwerfällig nur Treppen hochkommt und dann gesagt wird, ja, wenn sie 50 Kilo weniger hätte, dann würde sie wie ein Engel da in den vierten Stock fliegen oder so ähnlich. Ja. Ganz realistische Dinge, die damit verwoben werden. Einfach so selbstverständlich, ja, und mühelos. Das ist ja immer das, ja, wenn man sich viel Mühe macht und dann den Eindruck erweckt, es sei der Schleier des Leichten darüber gebreitet. Ja, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber das beherrscht sie schon ganz gut, finde ich.
Ja, also dieser Kurzgeschichtenband An den Regen war tatsächlich auch meine allererste Begegnung mit ihr. Mhm. Und ich fand das damals einfach ganz toll, also sie zu entdecken, aber eben auch dieses Unaufdringliche zu sehen, mit dieser scharfen Beobachtungsgabe. Aber ich stelle mir das unglaublich schwierig zu übersetzen vor. Also wie ist das für dich, wenn du so, also, diesen Text bekommst?
Dadurch, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich schon sehr lange mit Iranerinnen und Iranern zusammenlebe und auch ein bisschen gewöhnt bin, diese Art zu denken, zu schreiben, zu lachen, Humor, der iranische Humor. Sie ist nicht die Einzige, die diesen Humor hat. Ja. Kann ich ganz gut Zugang finden zu, aber Das Schöne ist halt bei uns, die wir uns mit Literatur aus dem globalen Süden jetzt befassen, dass wir mit Autorinnen und Autoren zu tun haben, die wir möglichst, also nach im Idealfall immer fragen können, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben oder wenn wir klären wollen, was vielleicht zu klären ist. Man kann immer Rücksprache halten und wie gesagt, ich fühle mich dieser Art zu schreiben und auch der Sprache so verbunden, dass es im Falle von Fariba Wafi nicht schwierig ist. Beziehungsweise natürlich feile ich so lange an Sätzen, bis ich den Eindruck habe, ich werde ihr einigermaßen gerecht. Aber jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich so manche Textstelle gefunden, wo ich dachte, vielleicht würde ich die heute ein bisschen anders übersetzen. Ich habe natürlich immer wieder das Gefühl, ja, perfekt ist man nicht. Aber ich freue mich, wie gesagt, auch auf ihr neuestes Buch. Es geht mir aber auch so, dass ich, wenn ich in frühere Bücher reinschaue, mich immer wieder freue über ihre Art, die Welt zu sehen.
Ja, die Freude können wir vielleicht auch noch mal darin ausdrücken, dass der Sujet Verlag, der wirklich ein sehr, sehr kleiner Verlag ist, dem haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt das Werk von Fariba Wafi lesen können, was gar nicht einfach ist. Also er hat sie dann jetzt zu uns gebracht und pflegt ihr Werk, was richtig schön ist, und hat mit dir natürlich jetzt auch die ideale Übersetzerin gefunden. Also das ist so ein Match, was ganz gut funktioniert. Und das muss man auch nochmal sagen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Es hätte genauso gut sein können, dass wir die nie zu lesen bekommen. Das sind dann auch so kleine, ja, fast Zufälle, dass man dass da die richtigen Leute dann zusammenkommen. In dem Fall hat das jetzt geklappt.
Das auch, ja. Weiß nicht, ob wir über das Thema Rezeption oder Verlagsinteresse kurz sprechen wollen. Es ist ja nicht so, dass nun sehr viele Verlage sehr großes Interesse an iranischer oder afghanischer Literatur bekunden und alle immer wirtschaftliche Gründe natürlich auch in den Vordergrund stellen. Deswegen, ja, kann man dem Sujet Verlag besonders dankbar sein. Aber ja, das ist die eine Seite, und die andere Seite ist der Übersetzernachwuchs, den müssen wir auch ausbilden.
Oh ja. Ja.
Das ist auch nicht ganz einfach, aber es könnte sein, dass da in nächster Zeit tatsächlich ein oder zwei Talente nachwachsen, wenn ich das Wort mal so sagen darf.
Ja, was ich sagen wollte, ist, dass du natürlich jetzt auch sehr viele Jahre, sehr viel Erfahrung hast und dadurch vielleicht auch solche subtilen Sachen wie eben so einen leisen Humor sehr gut auch ins Deutsche bringen kannst. Und du hast sicher auch eine gewisse Freiheit inzwischen, allein aufgrund deiner ganz großen Erfahrung. Und wenn ich jetzt mal auf den Stoiker zu sprechen kommen darf, der da eine Rolle spielt in diesem Roman, dem hast du den Namen Stoiker gegeben. Und wie heißt er denn im Original? Heißt es so? Kann man das wortwörtlich übersetzen? Oder hast du da eine Überlegung angestellt?
Habe ich mir die Freiheit genommen, die du gerade benannt hast, möchtest du wissen. Also bei dem Stoiker geht es um einen Mann, zu dem Scholle ins Auto steigt. Sie arbeitet im Krankenhaus und fährt im Taxi nach Hause. Und was es genau mit diesem Mann auf sich hat, wird nicht endgültig geklärt. Aber es kommt ja vor, dass wenn man häufiger dieselbe Strecke fährt, man auch immer wieder dieselben Taxifahrer in Anspruch nimmt. Und im Original heißt diese Person der ruhige Mann. Und weil ich nicht immer der ruhige Mann sagen wollte und dieser Mann tatsächlich mehr schweigt, als dass er redet, und wie Scholle sagt, er schweigt so, wie andere reden, bin ich dann nach dem dritten Mal der ruhige Mann auf den Gedanken gekommen, man könnte ihn den Stoiker nennen, weil er eben schweigt und sie manchmal durch sein Schweigen eben auch auf die Palme bringt. Der Stoiker ist der Mann, der durch wenige Worte dann eben doch Gespräche voranbringt, indem er sie zu bestimmten Fragen motiviert, auf die er dann antwortet. Und weil ich mir dachte, wenn er so oft erwähnt wird und man immer wieder der ruhige Mann lesen muss, dann ist es ermüdend. Und so habe ich ihm dieses Prädikat oder diesen Namen verliehen. Ja.
Interessant. Weil wenn jemand stoisch ist, das ist ja auch schon eine Bewertung. Also es ist ja eine
Zuschreibung. So kam er mir vor. Ja. Genau, so kam er mir vor, weil sie auch immer mal versucht hat, ihm Worte zu entlocken. Und er hat geschwiegen. Und sie sagt, er schweigt so. Ich wiederhole das, er schweigt so, wie andere Menschen reden. Und eigentlich möchte ich nicht mit so jemandem viel Zeit verbringen. Er hilft ihr aber auch, hinwegzukommen über ihren Liebeskummer, weil sie ihm alles erzählen kann. Und durch seine Ruhe, durch seine Besonnenheit, durch die Tatsache, dass er sie immer wieder abholt oder immer wieder einfach sie nach Hause bringt, entsteht dann eben diese Beziehung. Und mir ist er so vorgekommen, so wie sie ihn beschreibt, eben wie jemand, der durch stoische Ruhe eben auch gewisse Probleme lösen hilft. Oder gewisse Ruhe da hineinbringt, wo man denkt, es ist alles schrecklich aufregend und unangenehm. Marder Oram ist das persische Original, der ruhige, gelassene, gefasste Mann.
Aha. Der erlaubt ihr ja quasi kleine Fluchten. Also sie ist ja in dieser Familie, die ihr nicht so richtig, ja, wo eigentlich ja eine Menge los ist, muss man sagen, wo sie auf ihrem Beobachtungsposten vieles sieht, was ihr nicht gefällt. Irgendwie gefällt ihr vieles nicht, ja, abgesehen von ihrem großen Liebeskummer. Und dann ist da dieser Mann, mit dem sie regelmäßig durch die Gegend fährt. Und wie du sagst, da passiert eigentlich gar nichts. Es wird ganz wenig gesprochen. Er lässt ihr Raum.
Was sie seltsam findet, sie fragt sich, wie kann das sein, dass ein Mann nichts von mir will? Genau. Was will er denn? Will er wirklich nichts? Und eines Tages steigt sie zu ihm in den Wagen und hat ein Geschenk dabei, eine kleine Stoffmaus. Sagt, die Maus kannst du hier an deinen Rückspiegel oder wie heißt der? Ja. Spiegel hängen. Ja. Und dann sagt er, was sollen Geschenke? Geschenke machen alles kaputt, ja. Was wir haben, braucht kein Geschenk. Und sie weiß dann nichts damit anzufangen, weil sie denkt, es entwickelt sich langsam eine Art Freundschaft. Und er sagt, lass es doch einfach so, wie es ist. Man muss es nicht benennen. Diese Maus passt nicht dazu. Es ist einfach, wie es ist.
Aber er bringt sie auch zur Weißglut damit gleichzeitig. Also er verschafft ihr die Ruhe, aber irgendwie bringt er sie auch zur Weißglut. Ich weiß nicht, wie du das gelesen hast, Sonja.
Also ich fand diese Passagen, die sie mit ihm verbracht hat, unglaublich schön, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, diese Ruhe, die er ausstrahlt, überträgt sich sozusagen in die Situation, in denen sie sich befinden. Ich finde sogar auch, dass der Stoiker noch ein bisschen geheimnisvoller klingt als der ruhige Mann. Irgendwie macht ihn noch zu einer mysteriöseren Figur. Und was ich richtig gut fand, ist eben dieses, dass er ihr diesen Freiraum gibt und wie sie darauf reagiert, weil sie kennt das offensichtlich nicht. Also sie ist ja, ich habe das auch so als Irritation wahrgenommen, dass da ein Mann ist, der nichts von ihr will, der sie aber auch nicht belehrt und dass sie auch lange gar nicht merkt oder sich erst im Verlauf ihrer Bekanntschaft sozusagen bewusst macht, welche Wirkung das auf sie hat. Und ihre erste Reaktion ja auch dann ist sozusagen, vielleicht ist da doch mehr, also vielleicht ist da doch so eine Beziehung oder sowas möglich. Und dann sagt er ja. Und das fand ich, für mich, ich habe das so ein bisschen als so Möglichkeiten von Freiheiten, die man haben kann, wenn man dann vielleicht doch auch mit jemandem seine Zeit verbringt, der einem diese Freiheit gibt, gelesen.
Ja, aber irgendwie geht's ja auch nicht weiter. Ich bilde mir ein, dass du das auch in dem Wort stoisch irgendwie oder Stoiker schon quasi mitbenannt hast. Es ist wirklich was anderes noch. Es ist mehr als der ruhige Mann. Stoisch, wenn jemand stoisch ist, ist ja auch es ruhig, lässt sich nicht so provozieren etc. Aber wie gesagt, es kann einen ja auch irgendwie vollkommen irritieren und auf die Palme bringen, dass jemand, da tut sich ja gar nichts.
Das ist ja der Punkt an der ganzen Sache, denn in den anderen Beziehungen tut sich ja so viel, dass es immer wieder anstrengend ist und immer muss man reagieren, immer muss man darauf eingehen, welche Erwartungen jemand an einen hat und immer wieder werden Erwartungen enttäuscht. Und in dieser Beziehung, in dem Auto, wo sie sagt, ich fühle mich auch sehr wohl hier, es ist auch wie eine konspirative Wohnung, in diesem Auto zu fahren. Man muss überhaupt nichts mitbringen und kann trotzdem über alles reden. Es ist eine Dimension von Beziehung, die ihr ganz gut tut, weil alle anderen Beziehungen irgendwelchen Ärger, Verdruss und Streit und enttäuschte Erwartungen bringen.
Stimmt. Es ist auch ein sicherer Raum für sie.
Und
auch
das ist der Raum, sie sagt, der ist sicherer als irgendwie von KGB-Zentrale oder wie und konspirative Wohnung, wie gesagt, fand ich auch ein ganz schönes Bild. Ja, und unweigerlich entstehen dann doch wieder Erwartungen, weil sie auf einmal nicht weiß, haben wir jetzt doch, da bahnt sich da doch was an, haben wir doch was laufen, leise, wie auch immer. Und er sagt nein. Was ich auch toll finde, endlich mal wirklich jemand, der sagt, die Beziehung um ihrer selbst willen und nicht, weil er erwartet, ja. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob der Stoiker nicht doch eine andere Person ist. Und das, ja.
Also für mich ist das relativ eindeutig. Ich werde nicht sagen,
genau.
Aber für mich, ich fand es, also ich würde mich da sofort auf jede Diskussion einlassen. Aber ich möchte nochmal auf diese Beziehung
kurz. Du zählst übrigens zu den wenigen. Ich vermute, dass du das so siehst wie ich. Du zählst zu den wenigen, die das auf Anhieb so sieht. Und damit sei genug gesagt. Ja.
Ich nochmal ganz kurz auch auf diese Beziehung zurückzukommen. Sie ist halt auch so ein schönes Gegenmodell zu der Beziehung, wegen der sie Liebeskummer hat. Denn das war eine sehr leidenschaftliche Zuneigung. Das war sehr leidenschaftlich, sie haben sich sehr geliebt und dann ist aber ihr Geliebter, sage ich jetzt mal, halt in eine Ehe eingegangen, die seine Eltern für sie haben wollten. Aber da waren ganz, ganz viele Gefühle drin. Und jetzt ist es so eine ganz andere Form von Beziehung, die ihr aber auch, und deswegen hätte ich mir ja auch fast in dem kleinen romantischen Winkel meines Herzens gewünscht, dass es am Ende dann doch eine Beziehung wird, wobei ich es so viel schöner finde. Also gute Literatur, finde ich, ist ja auch oft die Hoffnung und Erwartungen enttäuscht. Und aber sie liefert so ein Gegenmodell für mich. Sie liefert so etwas, die Form einer Beziehung, die sie noch gar nicht in Betracht gezogen hat, mit der sie aber wahrscheinlich auch glücklich werden könnte.
Dabei fällt mir jetzt so eine Art Wortspiel ein. Es ist also nicht nur der Traum von Tibet, sondern auch der Raum von Tibet. Genau. Ja? Man hat in dem Auto so einen sicheren Raum, in dem sich einiges abspielt, was einfach neu ist, weil nicht von Erwartungen überfrachtet. Wobei ich nochmal kurz zurückkommen möchte auf diese Beziehung zu Mehrdad, als Scholle merkt, dass Mehrdad jemand anderen heiraten wird und ihr noch anbietet, ja, das muss ja nur eine Proforma Hochzeit sein, wir können ja immer noch zusammen sein. Da ist sie total wütend und sagt, ich bin ja nicht deine Gespielin, was fällt dir ein? Und dann träumt sie davon, dass sie irgendwie eine Molotow-Cocktail oder was da in sein Haus wirft und in Gedanken geht sie immer mal wieder hin und eines Tages hat sie dann den Molotow-Cocktail auch auf sein zufällig vor der Haustür geparktes Auto geworfen und überlegt sich, wenn die Flammen auf das Haus übergreifen würden, wer soll eher brennen? Die Mutter, also die Mutter von Mehrdad, die diese Ehe arrangiert hat, oder brennt der Brautschleier besser? Ja, und in der Überlegung wacht sie dann auf und merkt, das war wohl doch keine so gute Idee. Ist dann aber irgendwann so verzweifelt, dass sie sich selbst am liebsten verbrennen würde. Und dann hat der Alltag sie wieder, weil sie ja ins Krankenhaus muss. Und diese Sachen werden einfach so scheinbar mühelos ineinander verwoben. Steckt so viel drin. Und das macht eben die Literatur von Fadi Bawafi aus.
Ich würde auch gerne noch eine Sache aufgreifen, die habe ich in einigen Rezensionen zu ihr gelesen, dass immer wieder auch auf die Redewendungen eingegangen wird, die sie wohl sehr häufig verwendet. Und du wirst auch sehr häufig gelobt für die Übersetzung. Und ich muss ehrlich sagen, ich war dann so ganz überrascht, weil ich hätte, also wenn es Redewendungen sind, sind sie mir nicht als Redewendungen sozusagen aufgefallen. Aber das ist ja mit eine der schwierigsten Sachen zu übersetzen. Und wie machst du das? Nimmst du dann so, wie machst du das? Ich lasse die Frage offen.
Manche Redewendungen kann man zum Glück wörtlich übertragen. Mir fällt, glaube ich, gerade ein Beispiel ein. Die scharfe Beobachtungsgabe führt sie zur Erkenntnis an einer Stelle. Jetzt habe ich erkannt, dass ihr nicht ein Herz und eine Seele seid. Schwester und Schwager, von denen alle denken, die sind bis auf Ewigkeiten hin, werden die glücklich miteinander sein. Da gibt's einen Moment, wo Scholle sagt, da habe ich gemerkt, ihr seid nicht mehr ein Herz und eine Seele. Du warst ein Herz allein und eine Seele allein. Da habe ich Glück gehabt, dass ich diese Redewendung, dass sie eine deutsche Entsprechung hatte. In anderen Fällen ist es so, dass ich eine Redewendung opfern muss, um sie an einer anderen Stelle dann zu ersetzen oder um wieder gut zu machen den Fehler oder die Tatsache, dass ich eben keine genaue Entsprechung gefunden habe. Aber es gibt schon viele Möglichkeiten eben der Übertragung. Wenn es nicht wörtlich ist, dann auf jeden Fall sinngemäß. Und die unter Umständen zu kitschig klingen würden, die muss man einfach umschreiben. Da muss man sich was anderes einfallen lassen, damit es in den Inhalt passt.
Und so ist es ja auch immer, wir sagen es ja immer, dass sie so viel zwischen den Zeilen ausdrückt. Aber dass ich das erkenne, dass sie was zwischen den Zeilen ausdrückt, obwohl ich noch nie im Iran war, liegt ja an deiner Übersetzung, weil du ja irgendwie entschieden haben musst, also, oder nee, ich formuliere es mal als Frage, wie gehst du denn beim Übersetzen damit um, dass sie so viel zwischen den Zeilen ausdrückt? Also fügst du manchmal so kleine Informationen dazu oder, weißt du, schlägst noch so einen winzigen Bogen, damit man damit hiesige LeserInnen sozusagen das erkennen können.
Auf Anhieb kann ich sagen, ich kann ja nur das übersetzen, was auf dem Blatt steht. Und das zwischen den Zeilen ist auch im Original schon da, da kann ich nichts hinzufügen. Aber wenn es zum Beispiel um Namen geht, die Bedeutungen haben im Iranischen, ist es ja oft so im Persischen oder auch in anderen Sprachen aus dieser Region, Namen, Eigennamen haben oft Bedeutungen und manchmal lasse ich den iranischen Begriff, den persischen Begriff stehen und füge in einem Halbsatz die Bedeutung dazu, damit man einen Zusammenhang besser herstellen kann. Aber im Grunde bemühe ich mich wirklich nur das zu übertragen, was auch da steht, damit klar wird, es ist die große Kunst der Autorin, wenig zu schreiben, aber noch mehr zu sagen. Es gibt die Diskussion über Fußnoten. Manchmal sieht man das am Ende der Seite, also in meinen übersetzten Werken eher nicht, dass eine Fußnote erklärt. Da nehme ich mir tatsächlich die Freiheit, Anita, die du angesprochen hast, und mache einen halben Satz oder eine Anmerkung, die ich im Text einflechte. Ja, es gibt Leute, die sagen, das soll man nicht tun.
Doch, ich finde es gut.
Aber ich finde, wenn das ohne Stolperstein möglich ist, dann kann man sich das erlauben, wenn es elegant gemacht ist. Und
das ist elegant gemacht. Ich finde das besser. Das stört den Lesefluss nicht. Also ich finde es angebracht. Ich freue mich da meistens drüber, wenn es so gelöst wird, wo es ganz deutlich ist.
Zu dem Thema fällt mir gerade ein, in einem anderen Zusammenhang vor wenigen Tagen wurde vorgestellt eine Anthologie von Kurzgeschichten afrikanischer Autorinnen. Und da hat die Übersetzerin über ihre Schwierigkeiten gesprochen, weil plötzlich Yoruba in dem englischen Text stand und sie nicht wusste, was sie damit anfangen soll, hat dann Leute gefragt, was bedeutet das denn? Und hat festgestellt, dass ein englischer Satz, der dem Yoruba-Satz voranging, tatsächlich das schon vorweggenommen hatte, was auf Yoruba da stand. Und da fühlte ich mich eigentlich bestätigt, ja, wenn das gut gemacht ist, wenn man sich auskennt, dann darf man das, damit diese Fußnoten aufhören. Ja.
Also ich bin tatsächlich mehr so eine Anhängerin von Fußnoten. Ich finde natürlich immer, wenn sich Dinge mit einem kleinen Nebensatz lösen lassen, ist es die elegantere Lösung. Aber ich finde auch, dass gerade bei Übersetzungsfragen manchmal noch so viel mitschwingt, gerade wenn es um Begriffe geht, die wir als rassistisch zum Beispiel sehen und in anderen Sprachen wird es nochmal anders gelesen. Da finde ich Fußnoten oder Endnoten tatsächlich auch gut, weil sie machen den Prozess so ein bisschen sichtbar. Sie können auch Übersetzungsentscheidungen erklären und werden manchmal einfach der Komplexität eines einzigen Wortes gerechter, würde ich sagen. Also ich bin da so.
Ja, das Thema habe ich jetzt bei einem Roman einer haitianischen Autorin, die selbst ein Glossar mitliefert und dann behalten wir das Glossar natürlich bei.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Schluss zu deinem Verhältnis zu Fariba. Also sie ist jetzt in Deutschland, also halt viel greifbarer, sage ich mal. Sie weiß oder du hast viele Romane von ihr übersetzt und bekommt sie mit, wie du übersetzt oder bekommt sie mit, wie die Resonanz ist? Wie hat sich das auch verändert, seit sie hier in Deutschland ist? Könnt ihr mehr miteinander sprechen oder ist das gar nicht nötig?
Also durch ihre Texte war ich ihr schon sehr nah. Durch die Lesungen, die wir miteinander bestreiten, sind wir uns noch näher gekommen und wir verstehen uns sehr gut. Sie sagt in ihrer humorvollen Art, dass sie oft gespiegelt bekommt, dass die deutschen Übertragungen ihrer persischen Originale die Originale noch besser machen, was ich natürlich von mir weise, weil ich sage, ich kann nur das übersetzen, was du mir lieferst. Aber es ist schon sehr angenehm, auch mit ihr zu arbeiten und wir telefonieren auch häufiger, nicht nur, wenn ich Fragen habe, sondern ich erkundige mich dann eben auch nach ihrem Befinden, weil es nicht ganz einfach ist, hier gerade in Berlin auch Alltag zu bestreiten. Sie lernt Deutsch, hat jetzt schon mehrere B1 und B2 Prüfungen bestanden. Sagt, ich muss auch mein Englisch verbessern und so. Sagt, mach mal langsam, Schritt für Schritt, erstmal Deutsch, dann Englisch. Ja, ich werde oft zu Lesungen und für Interviews eingeladen, dann muss ich Englisch können. Und sie ist also immer noch rastlos eigentlich, freut sich aber, dass sie in Berlin bleiben konnte, um einfach auch Raum und etwas Ruhe zu haben, zu schreiben. Sie gibt auch online Kurse für interessierte Iranerinnen, Iraner, die im Iran auch Autoren, vielleicht Autorinnen werden wollen. Das macht ihr auch großen Spaß. Also wir sind durchaus in eine recht enge Beziehung geraten, dadurch, dass sie hier beschlossen hat zu bleiben.
Das höre ich natürlich gerne und ich finde, das ist ein schöner Abschluss für diese Folge und deswegen, ja, möchte ich mich zuerst mal bei euch bedanken. Schön, dass wir hier so zusammensitzen konnten.
Vielen Dank, war mir großes Vergnügen.
Ja, ich danke auch.
Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die uns zugehört haben. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast. Ihn gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter, bewertet uns auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft wirklich dabei, dass andere diesen Podcast entdecken können. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.